China ist Deutschlands größter Wirtschaftspartner, oft die Werkbank der Welt genannt und selbst am liebsten auf dem Weg zur wichtigsten Weltmacht. Und diese Macht zeigt sich auch in den Fällen von Spionage, die jetzt wenige Wochen vor der Europawahl bekannt werden. Auch der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist betroffen, einer seiner engsten Mitarbeiter in Untersuchungshaft. Das Verhältnis zu China ist von Widersprüchen geprägt. Der Bundeskanzler besucht das Land mit großer Wirtschaftsdelegation. Die Bundesaußenministerin nennt Staatspräsident Xi einen Diktator. Die neue Weltordnung, wie umgehen mit China, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Mareike Ohlberg ist Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Funds und Co-Leiterin des Stockholm China Forum. Und das bringt Vertreter aus Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft der EU, den USA und China zusammen. Herzlich willkommen, Moritz Schulerek. Er ist Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Sciences Po in Paris. Felix Liu ist bei uns, Journalist und Autor des China Table Professional Briefing. Herzlich willkommen, Silke Besser. Sie ist Geschäftsführerin der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung. Das ist ein Verein, in dem sowohl deutsche als auch chinesische Unternehmen organisiert sind. Herr Schulerek, man hat diese Spionagefälle jetzt gehört und auch anlässlich der Reise des Bundeskanzlers fragt man ja überhaupt, in welcher Rolle ist China da? Und man fragt sich immer, wie abhängig ist ein Land wie Deutschland, wie abhängig sind wir von China?
China ist, wir machen ungefähr 10% unseres Außenhandels mit China. Also es sind 10%, es sind nicht 80%, es sind auch nicht 50%, sondern 10%. Also es ist ein ganz, ganz zentraler, ganz wichtiger Handelspartner. Aber es ist jetzt in keinem Fall sozusagen das einzige Land, mit dem wir handeln. Und auch wenn man sich die ausländischen Direktinvestitionen etwa deutscher Unternehmen anguckt, dann reden wir über Beträge, die, ich sag mal so, zwischen 2 und 3% unseres Bruttoinlandsprodukts liegen. Das ist jetzt schon eine ganze Menge, aber das sind keine Zahlen, die uns jetzt komplett handlungsunfähig machen, weil wir so abhängig sind.
Aber gibt es bestimmte Dinge oder Produkte, wo wir besonders abhängig sind? Man hört das zum Beispiel beim Thema Antibiotika.
Klar, es gibt immer wieder Produktgruppen, die Antibiotika, aber auch sind bestimmte Rohstoffe, seltene Erden etc., bei denen China auf den Weltmärkten und auch im deutschen Außenhandel eine sehr dominante Rolle spielt. Auch das sind Dinge, die bestimmte Branchen betreffen. Und da muss man halt mal gucken, wie schnell kann man sich von diesen Abhängigkeiten auch lösen. Ich sag mal, wir haben beim russischen Gas gesehen, dass es dann halt auch geht. Und ich denke, grundsätzlich sollte das auch unseren Umgang mit China kennzeichnen, dass wir halt selbstbewusst sagen, wir können, wenn wir müssen, auch anders und auch ohne China. Nicht, dass wir das unbedingt wollen, aber es ist jetzt keine existenzielle Abhängigkeit in dem Sinne. Mhm.
Frau Ohlberg, wir diskutieren ja oft darum, dann heißt das immer, China ist Systemrivale, andererseits hat eben Wirtschaftspartner. Da gibt es ja dann immer die Fragen, ja, was sind wir eigentlich und was wollen wir sein? Aber wie sehen uns denn eigentlich die Chinesen als Wirtschaftspartner so wichtig oder als Rivalen?
Sowohl als auch. Also Deutschland ist wichtig für China, für Investitionen und für die chinesische Wirtschaft. Gerade auch, wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, möchte man natürlich Investitionen aus dem Ausland wieder bekommen. Deshalb ist da auch eine Zeit lang ist man sehr, sehr stark auf Deutschland wieder zugegangen. Allerdings in der Hoffnung, dass man das machen kann und auch weiterhin zum Beispiel mit Russland Handel betreiben kann, Russland weiter in der eigenen Kriegsindustrie unterstützen kann. Ja? Also man möchte da irgendwie auf der chinesischen Seite beides haben. Und letztlich ist Deutschland und Europa sind letztlich so der, wurden lange gesehen als der kleine Bruder von Amerika. Also nicht irgendwie der Hauptfeind, den man in den USA tatsächlich sieht, aber so eine Alliierte, die man abspalten kann potenziell und die man, wenn man es gut spielt, in eine Position bringen kann, wo sie sich dann im Fall eines Konfliktes zwischen USA und China nicht positionieren. Also das ist letztlich das Ziel gegenüber Europa und Deutschlands, in einer Position zu halten, wo man sich im Konfliktfall raushalten würde.
Das ist der Wunsch dann von China.
Genau.
Herr Liu, wie würden Sie es sehen? Was heißt denn das dann für die Signale, die aus der deutschen Politik gesendet werden? Ich habe es zu Anfangs gesagt, also einerseits die Reise von Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation, andererseits die Aussage von Annalena Baerbock im letzten Jahr, wo sie gesagt hat, Xi sei ein Diktator. Was ist denn dann die richtige Botschaft, die man setzen sollte?
Tja, das drückt genauso das aus, dass die Bundesregierung nämlich nicht an einem Strang zieht. Also ich meine, nach langen Diskussionen hat man ja im vergangenen Jahr die China-Strategie verabschiedet. Und das Signal, das Herr Scholz jetzt mit dieser Reise, China-Reise ausgesendet hat, nämlich 12 CEOs deutscher Unternehmen mitzunehmen, das Signal war Business as usual. Und das wollte man ja genau mit der China-Strategie eben nicht. Also man sieht ja, dass China geopolitisch doch ein inzwischen nicht mehr nur ein Partner ist, sondern tatsächlich auch ein Gegner. Also in allen großen Konflikten, Krisen spielt China gegen den Interessen oder gegen dem, wofür der Westen steht. Und insofern war das jetzt nicht so das ganz richtige Signal meines Erachtens von Herrn Scholz. Ich merke
sieht
auch,
man das auch jetzt bei diesen Spionagefällen, die jetzt sind ja so mehrere Fälle bekannt geworden. Also dass man sagt, da arbeitet China inzwischen ja mit anderen Mitteln.
Naja, ich finde, das hat eine neue Qualität. Also Spionage hat es von chinesischer Seite immer gegeben, aber es beruhte vor allem immer so auf so einer wissenschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Ebene. Wir wissen jetzt nicht, wie lange schon politische Spionage betrieben wird. Zumindest ist jetzt so ein Fall bekannt geworden. Meines Erachtens drückt das aber schon auch so ein bisschen aus, dass man, während man lange gerade von chinesischer Seite bei Deutschland sehr stark an Partnerschaft interessiert war und an guten Beziehungen, dass einem das jetzt inzwischen zunehmend egal wird. Also im Zuge der geopolitischen Konflikte natürlich, da sieht man auch, dass Deutschland jetzt doch immer mehr auch auf die Seite der USA rückt. Aber ich finde, man merkt das ja auch an diesem Kanzlerbesuch jetzt, der ist ja im Grunde in sämtlichen Punkten ist der abgeschmettert worden von der chinesischen Seite. Das war früher anders. Also unter Merkel.
Sie würden sagen, ja. Im Moment sind diese Beziehungen nicht gut. Würden Sie das mal kurz Ihre Botschaft, glaube
ich? Also ich meine, vorher unter Frau Merkel waren die Beziehungen natürlich top, ja, und jetzt sind sie sehr viel schlechter, so kann man sagen. Ganz schlecht noch nicht, natürlich pflegt man immer noch Beziehungen.
Frau Besser, wie würden Sie das sehen, die Unternehmen, die bei Ihnen organisiert sind, deutsche und chinesische, wie bewertet man da im Moment das Verhältnis zueinander?
Das Verhältnis ist deutlich schlechter geworden insgesamt, als es noch vor einem Jahrzehnt war oder in den letzten Jahren waren. Das ist ja auch gar nicht zu verleugnen. Die chinesische Seite hat auch sehr kritisch auf die China-Strategie reagiert. Für die Unternehmen ist es aber weiterhin wichtig, in den Märkten aktiv zu sein. Und das sowohl für deutsche Unternehmen im chinesischen Markt als auch für chinesische Unternehmen im deutschen und im europäischen Markt. Wir haben, wenn wir den chinesischen Markt betrachtet, die Zahlen variieren ein wenig, aber es sind mindestens 5.000 bis an die 6.000 deutsche Unternehmen in China aktiv. Die Investitionen sind im letzten Jahr, was die Großkonzerne betrifft, gestiegen. Da steckt natürlich auch ein langfristig geplantes Investment hinter. Es gibt einige Unternehmen, die 40% ihres Umsatzes, ihres weltweiten Umsatzes in China generieren. Und natürlich ist für die der Markt extrem wichtig. Was dazugekommen ist für deutsche Unternehmen in China, ist die äußerste Innovationskraft, die auf dem chinesischen Markt in vielen Branchen herrscht. Und wenn man diese Innovationskraft mitnehmen möchte, dann muss man dabei sein. Wenn Sie andersrum chinesische Unternehmen betrachten, für die ist der europäische Markt auch enorm wichtig. Und wir sehen das jetzt bei vielen Investitionen, die hier erfolgen, die im Hochtechnologiebereich erfolgen, die gerade im Automotive-Bereich erfolgen, was Batterietechnologie betrifft, aber auch Unternehmen wie Build Your Dreams, die jetzt in Ungarn eine Produktionsstätte bauen, als auch die Nachricht, die gerade letzte Woche umgegangen ist, dass Cherry sich in Spanien ansiedeln wird.
Also da ist eben China ja nicht nur einfach Konkurrent, sondern Gegner. Herr Schulerig, ist das ein Punkt, wo man sagt, gerade auch bei dem Bereich, wenn man auf die Automobilindustrie schaut, ist das ein Punkt, wo die Vorzeichen komplett anders sind auf einmal, wo Deutschland nicht mehr der große Marktführer dann in China ist?
Also es hat sich sicherlich etwas gedreht in dem Sinne, dass ja China für die deutsche Industrie oder für die europäische Industrie insgesamt in den letzten 20 Jahren, ich sag mal so grob bis zur Corona-Pandemie, ein sehr großer Absatzmarkt einfach war mit sehr deutlichen Wachstumsraten für die Maschinenbauer, auch für die Autosindustrie. Und das dreht sich jetzt und China wird zum einen aufgrund auch der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die das Land hat, an Wachstumsdynamik einbüßen. Also wir werden da weniger dynamisch hinverkaufen. Zum anderen wird China aber auch immer mehr zum Konkurrenten in Sektoren, auf Gebieten, die traditionell deutsche, europäische Stärken waren. Also die Chinesen bauen jetzt auch sehr gute Maschinen, sie bauen Elektroautos, sie sind uns voraus bei der Batterietechnologie und vielen anderen Dingen. Also der Wind wird rauer. China ist,
wie sollte man darauf reagieren? Was wäre der richtige Umgang damit?
Ich glaube, die wichtige Aussage ist, wir brauchen sicherlich eine Art, was man mal so sagt, faire Wettbewerbsbedingungen. Also Fair Play für europäische Firmen auf dem chinesischen Markt und natürlich Fair Play für chinesische Firmen auf dem europäischen Markt. Und da, wir haben ja die Kanzlerreise auch gerade angesprochen, da gibt es berechtigte Zweifel, dass sozusagen für europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen da wirklich alles so ist, dass man Zugang zu allen Märkten hat, dass man Zugang zu öffentlichen Aufträgen hat, überhaupt, dass die Wettbewerbssituation so ist, dass man wirklich von gleich zu gleich dort konkurriert. Mhm. Da gehören auch Dinge zu wie Industriepolitik. China, wir reden ja in Deutschland und Europa auch sehr viel darüber. China macht das sehr gezielt mit großen Summen seit Jahren. Und auch da muss man sich überlegen, inwiefern man da sozusagen mittelfristig diese fairen Wettbewerbsbedingungen hat, unter denen man kooperieren will. Mhm.
Frau Ohlberg, sind das faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen in China?
Nein, das waren sie noch nie und das werden sie jetzt auch in Zukunft nicht schnell werden. Es gibt einen guten Grund, warum die Europäische Union jetzt in mehreren Sektoren da Untersuchungen eingeleitet hat zu fairen Wettbewerbsbedingungen, auch wenn da von der deutschen Seite teilweise dann Widerstand dagegen kommt. Da tut sich Deutschland keinen Gefallen, da mit der europäischen Position zu brechen. Aber die Situationen sind absolut nicht fair, weil man natürlich auch der chinesischen Wirtschaft erstmal einen Vorsprung geben möchte. Das sind ganz klare wirtschaftliche Ziele, die man sich gesetzt hat. Und man wird da nicht von diesem Kurs abkommen, nur weil jetzt ein Olaf Scholz nach China fährt und nett darum bittet und vorher auch, es scheint so zu sein, darum gebeten hat, auf EU-Ebene bestimmte Entscheidungen erst später anzukündigen, damit das die Stimmung in China nicht kippen lässt. Ja. Also durch solche Taktiken wird sich daran nichts ändern. Auch wenn man jetzt Hardball spielt, wird sich da auch nicht viel ändern. Aber dann hat man zumindest, wenn man ein bisschen strategischer rangeht, hat man zumindest eine etwas bessere Chance, wenn man sich zusammentut und gemeinsam versucht, Druck auszuüben.
Mhm. Ich würde noch mal gerne auf die Automobilindustrie auch kommen, Herr Lee, weil Ihr Vater hat bei Volkswagen in Wolfsburg gearbeitet. Das haben Sie so schön in Ihrem Buch geschrieben, Mein Vater, China und ich heißt das Buch. Da kamen chinesische Ingenieure nach Deutschland, um von Deutschland zu lernen. Mhm. Wie ist es jetzt? Wie sehen Sie das? Ist das komplett umgedreht? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben.
Ja, also wenn wir jetzt die Automesse in Peking sehen, da ist der komplette VW-Vorstand hingereist, um so einen Schockmoment wie im letzten Jahr auf der Automesse zu vermeiden und gut vorbereitet zu sein und vor allem auch zu schauen, was da für Innovationskraft in der chinesischen Automobilbranche inzwischen gang und gäbe ist. Also ja, das hat sich komplett umgekehrt. Also ich sehe da auch nicht so einen graduellen Wechsel, sondern das war ziemlich rabiat. Also wie ich teilweise auch wurden auch eigene Fehler von den deutschen Autobauern gemacht, die ja jahrzehntelang führend in China waren, also VW bis letztes Jahr. Aber die Automesse vor einem Jahr, die war ein absoluter Schock, weil man 3 Jahre nicht hingeschaut hatte und dann plötzlich feststellt, oh wow, gerade was die Elektromobilität betrifft, da sind ja die chinesischen Autobauer davongeeilt. Und während wir hier alle mit der Pandemie beschäftigt waren, offenbar die deutschen Autobauvertreter in China auch, ging die Entwicklung dann natürlich rasant weiter. Und deswegen also wenn es um Abhängigkeiten auch gibt, also Sie haben natürlich komplett recht, nicht die ganze deutsche Volkswirtschaft ist abhängig von China, aber es gibt ein paar Branchen, die sind erheblich abhängig und dazu zählt, also wir reden ja auch immer gerne von den Big Four und 3 davon sind die deutschen Autobauer und 4. ist BASF und wenn man Siemens alles zusammenfassen würde, wäre das so der 5. Player, die sind extrem abhängig und die verstehen unter De-Risking, wie die Bundesregierung oder Herr Habeck das versteht, nämlich weniger Geschäfte mit China China verstehen die komplett anders. Die sagen, De-Risking heißt, wir müssen umso mehr auf China setzen, lokalisieren, wenig Handel oder wenig Verkehr mit Europa machen, falls es irgendwie im Roten Meer irgendwie knallt oder keine Ahnung. BASF investiert 10 Milliarden für ein Werk, während BASF hier in Ludwigshafen Arbeitsplätze aufbaut.
Aber das BASF hat sich aus der Uyghurenregion zurückgezogen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Peanuts im Vergleich zu dem, was...
Ich würde Frau Wessel noch unter Sie.
Wir haben ganz viele Unternehmen. Wir haben Böhringer Ingelheim, die jetzt gerade auch gesagt haben, sie werden mehr in China machen. Und ich sehe das auch, diese Tendenz, dass man sagt, De-Risking bedeutet, ich schaffe es, unabhängige Märkte zu bedienen. Das heißt, ich bediene den amerikanischen Markt von den USA aus und den chinesischen Markt bediene ich aus China. Und die Chinesen machen das genauso. Das heißt, wenn ich hier mögliche Handelseinschränkungen umgehen will, dann eröffne ich in Europa Produktionsstätten oder ich mache es in Mexiko, um in den USA einzuführen. Also letztendlich sind wir global vernetzt und internationaler Handel bedeutet eben auch, dass man sich in den Ländern aufstellt und für die Länder produziert. Mhm. Und wenn wir das, ich finde, das kommt auch noch ein wenig zu kurz, wir sprechen immer den Automotive-Markt an. Wenn wir sehen, wie viel Vorprodukte, aber auch seltene Erden und so weiter aus China kommen, gerade für den Hightech-Bereich, die wir brauchen, um unsere Energiewende anzustoßen, dann ist es ein Thema, das 90% extrem wichtig ist.
Frau Ulberg, was wäre denn dann eine gute Strategie, wenn man sagt, dass eigentlich das De-Risking hieß es auf der einen Seite, aber dann nicht Decoupling, also keine volle Entkopplung. Was ist da die richtige Strategie und ist es letztendlich die Wirtschaft, die dann der Treiber dieser Strategie ist?
Das Problem ist, dass die Wirtschaft gerade, zumindest bestimmte Teile der Wirtschaft, Treiber der Strategie des Kanzlers sind. Das Problem ist, in bestimmten Teilen der deutschen Wirtschaft wurden schlechte Entscheidungen getroffen. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass China Deutschland zum Beispiel bei E-Autos ganz schnell überholt hat. Ja, das sind teilweise schlechte Entscheidungen, die über Jahre getroffen wurden. Ja, man ist jetzt abhängig. Man möchte weiterhin Zugang zum chinesischen Markt haben. Und es ist extrem wichtig, dass die deutsche Politik da trennt zwischen den Interessen von diesen Unternehmen und der deutschen Linie. Ja, also dass da eben nicht die Interessen von Volkswagen und von anderen Automobilherstellern komplett die deutsche Politik bestimmen. Das ist mit ein Problem. Wenn man da sagt, weil diese Branche jetzt unbedingt weiterhin Zugang braucht, müssen wir jetzt zum Beispiel sagen, dass wir unsere Entscheidungen an anderen Stellen dem anpassen, damit wir ja nicht die chinesische Regierung verärgern. Ja, das schränkt die Autonomie, die Deutschland hat, extrem ein.
Herr Schulmark, lässt die Politik sich da zu viel vorschreiben, sich zu sehr treiben von der Wirtschaft oder aus der Angst, da keine Märkte mehr zu haben?
Also ich unterstreiche das erstmal gern. Es ist in der Tat so, dass 80% der europäischen Investitionen in China von 10 Unternehmen kommen. Da gibt es ein paar wirklich große Unternehmen, die eine Riesenwette auf China eingegangen sind. Und die jetzt auch alle natürlich in dem Kanzlerflieger saßen. Natürlich werden die dann sagen, das ist für uns eine ganz wichtige Sache, aber das ist nicht repräsentativ jetzt für die europäische Volkswirtschaft als Ganzes. Das sind wirklich gezielte Wetten und wie Sie sagen, ich denke, das ist in der Tat der Punkt, dass durch politische Kanäle dann natürlich diese Unternehmen, die da so investiert sind, die diese großen Wetten eingegangen sind, versuchen, die Politik zu beeinflussen. Und wir müssen in Deutschland lernen, das ist etwas, was uns, glaube ich, schwerfällt, was wir auch lange Jahrzehnte jetzt noch nicht so richtig geübt haben, zu unterscheiden, dass die Interessen einzelner, auch großer Industrieunternehmen, nicht unbedingt identisch sind mit den Interessen des Landes. Wir haben das im Russland-Fall einmal durchexerziert und teilweise sind das ja auch ganz ähnliche Unternehmen, die da wieder betroffen sind. Insofern würde ich das unterstreichen. Der zweite Punkt, wo wir uns alle einig sind, ist, die europäische Volkswirtschaft ist ungefähr so groß wie die chinesische. Wenn wir uns auseinander dividieren lassen, sind wir Zwerge gegenüber dem Riesen. Wenn wir als Europäer sprechen, sprechen da zwei Riesen miteinander. Und das gilt natürlich auch im Verhältnis zwischen Europa und den USA. Da hat es ja mit Trump auch sehr gut geklappt in der ersten Trump-Amtszeit, dass wir uns gegen diese Tarife gestellt haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist mir in der Tat auch gerade in der Berliner Politik, Sie sagten das auch mit dem Kanzleramt, da ist oft eine sozusagen diese europäische Dimension vermisse ich da oft in der Politik.
Frau Besser, was würden Sie sich da wünschen? Wo sagen Sie, würden Sie dem auch so zustimmen, dass es... dass die Wirtschaft da diese Politik bestimmt oder vermissen Sie da was?
Also Wirtschaft bestimmt immer Politik und Politik bestimmt immer Wirtschaft. Ich denke, das ist ganz normal. Ich würde auch nicht zustimmen, ja, die Investitionen erfolgen vor allen Dingen von Großkonzernen. Es sind aber viele Mittelständler in China aktiv, die als Zulieferer ins Land gekommen sind, auch so ins Land gekommen sind. Und ich denke, dass es wichtig ist, weiterhin auch im Wirtschaftsbereich die Verbindungen offen zu halten. Und wir sprechen immer über, wir haben gesagt, wir wollen uns nicht abtrennen.
Zum Beispiel von Kritik an Menschenrechten, am Regime an sich.
Nein, es heißt ja nicht, dass man darüber nicht sprechen sollte. Das ist wieder eine andere Geschichte. Wie man darüber spricht, auch darüber kann man sich streiten. Aber wir können die Punkte, die wir äußern möchten und die für uns wichtig sind, äußern. Wir müssen vielleicht aber auch ein positives Bild, das ist angesprochen worden. Wir brauchen eine Europastrategie und Europa muss zusammenstehen. Und wir müssen ein positives Bild und Einigkeit vermitteln. Und dann sind unsere Chancen auch deutlich größer.
Das wären dir sozusagen die deutschen Interessen. Oder wollen Sie noch einen Nachtrag dazu machen?
Ja, also was mir liegt auf der Zunge, einfach auch zu sagen, dass wir diese Fragen von Mittelstand und große Unternehmen, die großen, die wirklich gebündelten Wetten, das sind schon ein paar große, die das gemacht haben. Natürlich sind die Mittelständler da aktiv, aber die sind, das hört man auch immer wieder in den Gesprächen, die hatten immer auch ein bisschen Bauchschmerzen, die Technologie offenlegen zu müssen, diese Joint Ventures mit 50% machen zu müssen. Also sozusagen, dass dieser wirklich weltführende deutsche Mittelstand hat sozusagen nicht im gleichen Maße Technologie und Unternehmenszukunft mit China verbunden, wie das einzelne große,
Markt, ja.
Genau, wie das einzelne das große gemacht haben. Also da ist in der Tat, glaube ich, eine politökonomische
Frage. Schauen wir mal auf Chinas Interesse raus. Jetzt haben wir auf die deutschen Interessen geschaut, schauen wir aber nochmal auf Chinas Interesse, um das nochmal klar zu bekommen, Frau Ohlberg. Wenn man sieht, auch die Diskussion über die Hafenbeteiligung, zum Beispiel von Costco am Hamburger Hafen, und die sind ja in mehreren Häfen aktiv. Nun, all diese Sachen und jetzt auch die Diskussion über die Spionage. Was steckt dahinter? Was ist das Hauptinteresse von China hier?
Man möchte bestimmte Stützpunkte oder auch Standpunkte in Europa haben, um einerseits natürlich Informationen zu erhalten über europäische China-Politik. Also das ist in der Regel, geht es darum, Informationen zu beschaffen über alles, was China und chinesische Interessen betrifft. Ja, das ist der Spionageaspekt, das ist ein Teil der Spionage. Und man möchte natürlich in bestimmten Branchen, Standpunkten, möchte man vertreten sein. Zum einen, weil man das möglicherweise im Konfliktfall nutzen könnte, aber tatsächlich auch natürlich, um die Beziehung zu vertiefen und dann sagen zu können, naja, wenn es jetzt hier hart auf hart kommt, dann habt ihr ein großes Problem, weil wir sind ja hier überall vertreten. Ja, also man kann das dann letztlich auch. Das ist ja schon
so eine Drohkulisse.
Naja, das wird ja teilweise auch genauso genutzt. Also der chinesische Botschafter sagt ja auch immer wieder, wenn irgendwie Huawei ausgeschlossen wird aus dem deutschen 5G-Netzwerk, was passiert dann mit der deutschen Automobilindustrie? Also gedroht wird ja sehr, sehr offen. Wir kennen das ja auch von anderen Ländern, wo tatsächlich wirtschaftliche Vergeltungsschläge aufgrund von souveränen Entscheidungen von Staaten bereits unternommen wurden. Also dass man da offen droht, ist eigentlich sehr, sehr deutlich bereits.
Und was könnte man denn erreichen, also um noch was konkret zu machen, mit der Platzierung eines Spions in dem Büro von Maximilian Krah, dem AfD-Spitzenkandidaten?
Naja, das ist nur ein ganz klitzekleiner Baustein. Also wenn Sie fragen, was will China eigentlich? Das Ziel ist ganz klar formuliert. Man will bis 2049 die Nummer eins weltweit sein. Also die über USA, den ganzen gesamten Westen übertrumpft haben, technologisch, wirtschaftlich und geopolitisch. So, genau. Und also das ist ganz klar formuliert. Und von den 40 Schlüsseltechnologien, die China definiert hat, wo man auch schon bis 2025 da gewisse Ziele, und das ist ja nächstes Jahr, das hat man weitgehend erfüllt. Also von denen hat man ungefähr, je nachdem, was man unter Schlüsseltechnologien erfasst oder so, hat man ungefähr die Hälfte dieser Schlüsseltechnologien, da ist man bereits ganz vorne mit dabei. So, also das sind ganz klare Ziele.
Und ist das, weil China da eben so gut rein investiert hat, weil sie so eine klare Strategie haben? Oder waren wir da zu naiv?
Naja, es ist eine Mischung. Ich würde mal sagen, also Deutschland ist jetzt nicht nur irgendein Land von vielen gewesen, sondern ein ganz zentraler Akteur gewesen, die zum Aufstieg Chinas, zum wirtschaftlichen Aufstieg beigetragen haben, weil wir oder in Deutschland genau die Industrien geschaffen oder die Dinge geliefert wurden, die China zum Aufbau ihrer Wirtschaft brauchte, nämlich Maschinen, Mobilität und Maschinen. So, und oder chemische Vorprodukte und so weiter. Also das ist schon, das hat China, das war natürlich auch eine kluge Strategie, nicht nur rein auf eine Exportwirtschaft zu setzen, sondern alle Einnahmen, die man in China generiert hat, dann auch wieder zu reinvestieren in Maschinen, damit man die Wirtschaft aufbaut. Nicht nur in Maschinen, sondern auch in Infrastruktur und in Bildung. So, und da ist man ziemlich weit gekommen, viel weiter als viele andere Länder, die auch mal in einem ähnlichen Stadium waren und ähnliche Ziele mal hatten. Das hat China durchaus geschickt gemacht. Aber Deutschland ist nicht nur irgendein Akteur gewesen, sondern einer der ganz zentralen. Ich glaube, das vergessen wir zuweilen. Und ob das naiv war, weiß ich nicht. Wir haben ja gut verdient.
Ja, genau. Wir haben nämlich profitiert davon. Also sprich, die Unternehmen, die aktiv waren, haben da gutes Geld gemacht. Und jetzt gibt es natürlich viele Branchen, die kritisch werden. Automotive ist eine davon. Insgesamt, ja, China hat Strategien, durchdachte Strategien, die für jeden auch gut nachlesbar sind. Man ist nicht wie wir in der EU zerstritten. Das heißt, man kann natürlich durch das politische System diese Dinge auch durchsetzen. Ich würde aber auch sagen, es ist auch eine Mentalitätsgeschichte. Also, es wird in China ganz anders mit Neuerungen umgegangen in der Bevölkerung. Also wir haben viele Sachen im Hightech-Bereich. Wir haben Dinge, die hier denen die Bevölkerung eher ablehnend gegenübersteht, die in China ganz unproblematisch sind. In der Entwicklung hat China auch geschafft, einige Punkte zu überspringen, die wir erst abarbeiten mussten, weil man eben später mit der Entwicklung angefangen hat. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die eine Rolle gespielt haben.
Also gibt es Punkte, Herr Schulrich, wo man durchaus von China lernen sollte, gerade weil man vielleicht nicht möchte, dass 2049 China die Nummer eins ist?
Sicherlich gibt es Punkte, in denen wir ganz viel von China lernen können, etwa bei der schnellen Umsetzung von Infrastrukturvorhaben, beim Ausbau des Schienennetzes, es gibt bei der künstlichen Intelligenz. Wir sind ja wirklich in vielen Bereichen inzwischen nicht mehr so ganz nah an der Weltspitze dran. Und da müssen wir unter anderem auch zu China aufschließen. Aber lassen Sie mich vielleicht noch diese eine Frage zu dem De-Risking beantworten, die im Raum steht. Ich denke, was wir uns immer vor Augen halten müssen in diesen Fragen ist, dass wir wissen nicht, wie China in 10, 15 Jahren aussieht. Das sagen übrigens auch die Chinesen selber, wenn sie in Peking sind und sich mit der jungen Generation unterhalten. Die sagen auch, wir wissen nicht, wie dieses Land in 10, 15 Jahren aussehen wird.
Heißt das, deshalb können wir keine Strategie entwickeln?
Nein, das heißt, wir müssen, deshalb ist es eine ganz sinnvolle Ansatz zu sagen, es ging ums De-Risking. Wir richten uns darauf ein, dass gewisse Dinge sich auch anders entwickeln könnten, als wir uns das aktuell vorstellen. Natürlich wollen wir so offen sein wie möglich. Natürlich wollen wir so viel handeln wie möglich. Natürlich wollen wir auch diese Kontakte nicht fallen lassen. Denn das ist ja auch unser Einfluss, den wir haben. Wie Sie sagen, China will ja auch in den europäischen Markt. Das heißt, wenn wir Einfluss überhaupt nur haben in Peking, dann dadurch, dass China auch ökonomische Interessen in Europa hat. Aber es gibt halt, wie bei Russland, auch ein Entwicklungsszenario, das ein konfrontativeres wird. Und wir sollten uns nicht naiv
das ist das Stichwort
darauf einlassen, dass alles schon ganz gut gehen wird, sondern wir sollten denken, in bestimmten Sektoren, dazu gehört bestimmte Technologie, sicherheitsrelevante Technologie, dazu gehören vielleicht auch Fragen in der Telekommunikation, in der Mobilität, wo wir gewisse Dinge sagen sollten, na, da wissen wir nicht, wie es in 10 Jahren aussieht und da sollten wir eine gewisse Versicherung, das ist ja letztlich die Risking, eine Versicherung heute eingehen dafür, dass es in 10 Jahren
anders wird. Was wir wissen, ist, dass China weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird als Macht. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass wir ja nicht nur untereinander Deutschland und China und Europa einander begegnen, sondern dass China weltweit aktiv ist, auf Drittmärkten, in Afrika, Südamerika.
China hat aber einen Hauptgegner und das sind die USA. Frau Oberg, glaube, wir sollten auch mal noch mal den Blick auf Taiwan werfen, weil das ist ja immer das Szenario, was genannt wird, wenn China Taiwan angreift, dann sind die USA, werden sie Taiwan verteidigen? Also was passiert dann und was heißt das zum einen wirtschaftlich und natürlich auch politisch dann?
Herr Präsident Biden hat es mehrmals gesagt, dass das der Fall sein wird. Ob es der Fall sein wird, das ist eine andere Frage. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann hat das natürlich viel, viel größere Konsequenzen für das gesamte Allianzensystem der USA im indopazifischen Raum. Ja, das gibt ja, Japan hat ja Interessen daran, dass Taiwan eben nicht von der Volksrepublik eingenommen wird. Bestimmte andere Länder in dem Raum haben diese Interessen. Das heißt, das sind die USA natürlich, aber es sind auch Länder in der Region, die ein extrem großes Interesse daran haben, dass genau das eben nicht passiert. Das heißt, wenn es da tatsächlich zu einem militärischen Konflikt kommt, dann haben wir weltweit ein ziemlich großes Problem. Und das betrifft dann ja nicht nur die USA, das betrifft dann ja auch uns in Europa, sei es wirtschaftlich, sei es aufgrund der extremen Disruption, die dadurch entsteht. Ja, also es ist nichts, was irgendwie, ich habe häufig das Gefühl, das wird noch weggeschoben und es ist ja ganz weit weg und Taiwan, das geht uns letztlich nichts an. Ich glaube, Macron hat es mal fast direkt gesagt, das interessiert uns nicht, es interessiert uns aber schon. Ja. Da hängt unser gesamter Wohlstand
hängt damit an. Wir haben auch bei der Ukraine lange nicht genau hingeschaut. Genau. Also ist ja die Frage, macht die Europäische Union da denselben Fehler?
Naja, man ist ja inzwischen immerhin alarmiert, also seit dem Ukraine-Krieg redet man immerhin hier auch jetzt endlich mal über Taiwan. Und Taiwan, also um nochmal die Dimension zu verdeutlichen, Taiwan hat ja eine Spitzentechnologie und das sind die Halbleiter. Und ohne diesen Halbleitern geht in einer modernen Industrie gar nichts mehr. Und die beherrschen diese Fähigkeit und haben dieses Cluster geschaffen, mit viel Mühe über Jahrzehnte aufgebaut, 90% dieser ganz, ganz Hightech-Chips zu entwickeln und haben bislang auch weiterhin die Nase vorn. Das heißt, wenn es zu einem Angriff Chinas auf Taiwan kommt, und das ist ja auch die Denke im Übrigen von BASF, dann kommt es zu einer globalen Kernschmelze der Weltwirtschaft, weil die so wichtig sind, diese Halbleiter und diese Gewässer um Taiwan, da geht irgendwas zwischen die Hälfte und zwei Drittel des Welthandels durch. Also wenn da es zu einer Störung kommt, dann ist die ganze Welt betroffen. Deswegen sagt ja BASF auch, okay, die 10 Milliarden Investitionen, die sie in Südchina tätigen, das sind dann nur noch Peanuts im Vergleich zu dem, wenn es wirklich zu diesem Worst-Case-Szenario kommt. Vielleicht gewissermaßen, zumindest meine Hoffnung ist, dass auch China weiß, wie relevant Taiwan und diese Industrie da ist und überhaupt dieser ganze Seeweg dort, dass das China davon abhält, zumindest nicht zu diesem Worst Case. Also um China zu verstehen, muss man auch, ich glaube, da hilft es manchmal so ein bisschen so eine 2500 Jahre alte Militärstrategie nachzuverfolgen von Sun Tzu. Das ist nämlich nicht an, oder das Spiel Go, das genauso funktioniert, einkreisen, unterwandern, Lücken füllen. Das ist die Strategie, während man hier im Westen immer mehr ein bisschen neigt wie so ein Schachspieler, immer so Angriff oder Nicht-Angriff und so weiter. Und das passiert gerade in China in Bezug auf Taiwan. China versucht, diese Militärmanöver, die werden als Drohkulisse aufgebaut, aber man hat, das ist zumindest meine Hoffnung, nicht wirklich das Interesse, dass es zu einem Worst Case kommt. Nichtsdestotrotz will man Taiwan immer mehr einnehmen oder beziehungsweise kontrollieren. Das versucht man halt nur, indem man umkreist, unterwandert oder Lücken füllt.
Das finde ich sehr interessant, was Sie gesagt haben, die andere Denke und die Frage, wie viel wir davon verstehen. Frau Besser, ist das so ein Punkt, weil Sie nun Unternehmen aus beiden Ländern nun kennen und Vereinen, wo Sie sehen, was versteht man voneinander nicht oder was müsste man noch besser voneinander lernen können?
Also ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben Unternehmen, in denen chinesische und deutsche Ingenieure zusammenarbeiten. Dort entwickelt man Produkte. Und die Chinesen gucken darauf schnell und das Ganze dann auf den Markt bringen. Die Deutschen entwickeln immer weiter, bis es so ausgereift ist, dass der Markt schon fast davongelaufen ist. Und in dieser Synergie klappt das dann ganz gut, dass man gute Produkte entwickelt, die schnell auf dem Markt sind. Was Sie aber ansprechen, ist ja eine andere Denke. Wir müssen, wenn wir deshalb vielleicht auch ein Punkt, der uns mit Covid, denke ich, schwer getroffen hat, dass wir über 3 Jahre gar keine intensiven Verbindungen hatten. Wir haben gerade im studentischen Bereich ja viele Austauschprogramme gehabt. Die sind mit Covid erstmal gekappt worden und das läuft jetzt langsam wieder an. Da merkt man ganz intensiv, wie wichtig es ist, sich auch in den anderen hineinversetzen zu können. Dass China zum Beispiel, heute ist der Titel ja Weltmacht. China hat sich über Jahrtausende als Weltmacht gefühlt und ist jetzt wieder Weltmacht. Das ist einer der Punkte, der ganz wichtig ist. Es gibt andere Herangehensweise, die wir haben und die China hat. Also das heißt für uns, wir haben auch einen gewissen missionarischen Eifer, die Welt mit von demokratischen Grundprinzipien zu überzeugen. Da geht China viel lockerer auf andere Staaten, afrikanische Staaten zu, die dann auch wiederum bevorzugen oder die in Umfragen sich ganz klar äußern, dass sie dann lieber chinesische Partner haben.
Oder wie sehen Sie das? Wie wichtig ist dieses, ja, die Frage halt einfach, dass wir komplett unterschiedliche Systeme haben, das chinesische System und unsere Demokratie und dass das in vielen Punkten eben gar nicht zusammenpasst und immer wieder die Fragen der Menschenrechte natürlich eine große Rolle spielen?
Das ist in der Tat unterschiedlich, aber das ist ein großer Teil davon, ist keine fundamentale kulturelle, ist kein fundamentaler kultureller Unterschied, ja. Den gibt es auch. Aber die chinesische Regierung hat so ein bisschen den Trend zur Selbstorientalisierung und zu sagen, wir sind ja so fundamental anders, ihr könnt das gar nicht verstehen. So fundamental anders ist das nicht. Wir hatten das hier auch. Das ist jetzt ein bisschen länger her, aber wir hatten auch schon Diktaturen auf dem europäischen Kontinent. Ja? Das ist letztlich ganz viel davon. Die sind einfach leninistische Muster, die wir auch hier kennen, die man gerade, wenn man jetzt in der DDR gelebt hat, auch wiedererkennt. Das heißt, die Unterschiede kommen nicht von dem Kulturellen her, sondern sind tatsächlich im politischen System. Und da ist meine persönliche Ansicht, es geht mir gar nicht so sehr darum zu missionieren und jetzt China zu ändern. Es geht mir eher darum, dafür zu sorgen, dass deutsche Akteure nicht von Menschenrechtsverletzungen in China auch noch profitieren. Ja, also das geht darum, zum Beispiel, wenn Unternehmen in Regionen wie Xinjiang ansässig sind. Es geht mir darum, da drauf zu schauen und da sicherzustellen, dass wir nicht davon profitieren, dass wir nicht dazu beitragen, dass Menschen dort in diesem System diesen extremen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Und das ist ja auch nicht missionarisch. Das ist ja einfach nur sicherstellen, dass unsere eigenen Lieferketten da einigermaßen raus sind und dass wir dann nicht auch noch mit drin verstrickt sind.
Herr Schlörück, welche Rolle muss das spielen? Und wie schwierig ist das mit einem Land wie China, das wirklich unter einem anderen System funktioniert, da Handel zu treiben und das in dieser Weltordnung einzuordnen?
Ich denke, wir haben als Westen, wenn man das so sagen kann, ein sehr großzügiges Angebot an China gemacht. Anfang der 2000er die Aufnahme in die Welthandelsorganisation. China hat diese Chance genutzt. Es hat die Möglichkeiten, die da drin steckten, mit all dem Fleiß und der Intelligenz und auch dem Geschick und der Planung exzellent genutzt, ist jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist natürlich pro Kopf immer noch deutlich ärmer als wir, Deutschland oder die USA. Wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir überlegen, ob wir da jemanden in den Club eingeladen haben, der unter Umständen gar keine Interessen hat, die Regeln dieses Clubs auch langfristig aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist gerade die Frage, an der wir stehen. Da gibt es in der Tat jetzt auch andere Entwürfe, wie eine Weltordnung aussehen könnte. Und da geht es weniger um Demokratie und Menschenrechte und Universalität, sondern darum, dass jeder ein bisschen so das macht und man sich irgendwie politisch einigt, was natürlich dann Einzelnen, je weniger Regeln es gibt, umso stärker ist der Starke. Das heißt, da müssen wir drauf achten. Ich denke, das ist die wichtigste Wort, einfach nicht naiv sein, sondern auch für den Fall planen, dass sich die Dinge nicht so schön entwickeln, wie wir es eigentlich alle gern hätten. Und da ist diese Idee, ich denke, mit dem De-Risking insgesamt schon ganz vernünftig. Das ist eine Idee, dass wir in bestimmten Sektoren, bestimmten Bereichen einen Bereich haben, wo wir relativ klar sagen, da möchten wir selber unsere Lieferketten kontrollieren können. Da möchten wir wissen, dass wir das zur Not auch selber schnell in ausreichender Stückzahl herstellen können. Sie haben Antibiotika und andere Fragen. Ansonsten aber sozusagen jetzt kein ganz großes Decoupling zu machen, sondern einfach auch zu gucken, dass die Türen offen bleiben und wir weiterhin den Einfluss, den wir haben, als Europa, wie gesagt, in China nutzen können.
Wie wichtig ist es, die Türen offen zu halten, Herr Lee, auch in dem Konflikt, in dem Konflikt mit Russland? Da gab es ja auch das Bestreben oder die Hoffnung von des Bundeskanzlers, dass Xi an der Friedenskonferenz teilnimmt, dass China da eine Rolle spielt. Diese Zusage gab es nicht. Also welche Rolle spielt das und wie muss man dieses Verhältnis zu Russland bewerten?
Also ich würde, der Fall Russland zeigt ja, dass man China eigentlich genau verstehen muss. Also China war jetzt vielleicht zu Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine auch jetzt nicht besonders happy darüber, weil die Ukraine war ja ein Land, was Teil ihrer neuen Seidenstraßeninitiative gen Europa war. Russland war es nicht. Aber China zögert dann einen kurzen Moment, überlegt kurz, wie die Lage ist und versucht daraus Profit zu schlagen. Und genau das tut China jetzt. Also China ist der große Profiteur von dem Krieg, den Russland da gegen die Ukraine begeht. China füllt die Lücken, die der Westen hinterlassen hat mit den Sanktionen. China profitiert vom günstigen Gas, was jetzt nicht mehr nach Europa geht, sondern nach China. Und China ist fühlt sich auch oder ist ja eine Genugtuung, dass der jahrzehntelange Rivale Russland plötzlich der Juniorpartner ist. Und es ist natürlich auch Teil der Genugtuung, dass man jetzt im Westen quasi auch mit eins auswischen kann. Also so muss man China auch begreifen. Und da glaube ich, sollte man jetzt nicht in irgendwelche Illusionen gehen und irgendwie auf the goodwill von China hoffen, sondern man muss ganz knallhart sehen, was sind die Interessen von China. Und an dem muss man auch strategisch, machtpolitisch auch Antworten geben, sonst wird man von China nicht ernst genommen.
Genau, haben Sie ja gesagt, 2049 Weltmacht zu sein, das ist ein wichtiges Interesse und Ziel, Frau Oberg. Was wäre richtig oder wichtig in der Beurteilung des Verhältnisses von China und Russland und in dieser globalen Gemengelage, in der wir gerade sind, die immer bedrohlicher wird?
Also erstmal muss man, glaube ich, festhalten, dass Russland ohne chinesische Unterstützung überhaupt nicht da wäre, wo es ist. Ja, also wenn China da nicht in die Bresche gesprungen wäre und Russland da unterstützt hätte, auch dafür gesorgt hätte, dass europäische Sanktionen nicht durchgeführt werden können, also nicht stringent durchgeführt werden können. Also diverse Materialien wie Halbleiter erreichen Russland ja in der Regel über China. Ja. Ohne diese Unterstützung wäre es überhaupt nicht möglich, dass Russland den Krieg so führt, und an der Stelle ist, wo es gerade ist. Das muss man erstmal wissen. Ich sehe das ähnlich wie Herr Lee. China hat ein bestimmtes Interesse daran, dass Russland dann nicht, man möchte zwar ein Russland haben, das abhängig ist von China, man möchte aber nicht ein Russland haben, das gegenüber dem Westen geschwächt hervorgeht. Ja? Also man möchte letztlich eine Situation haben, wo der Westen und NATO geschwächt aus der Situation herausgehen. Das ist die erste Priorität. Und das muss man einfach wissen, weil das ist letztlich der Hauptgegner, gegen den man sich in einer Konkurrenz sieht. So, das ist ein Grund, weshalb die Hoffnung, dass China da erfolgreich vermitteln könnte, schon immer ein bisschen fehlplatziert war. Ne? Also ich wurde 2022 dazu gefragt, habe gesagt, nee, wird nicht passieren. Ich werde das immer noch gefragt, ich sage immer noch das Gleiche. Ein anderer Grund, weshalb man sich nicht zu hohe Hoffnungen machen sollte bei der chinesischen Vermittlung, ist, dass China ist kein großer Vermittler. Also man hat sich sehr stark in den Vordergrund gestellt, mit dem Deal Saudi-Arabien und Iran. Ja, aber das war letztlich, da ist China am Ende dazugekommen bei einem Deal, der de facto schon fertig war. Und China ist da ungern in der Initiative, initiiert da nicht gerne. Denn wenn man da selber an der Spitze steht und da selber vermittelt, dann kann man ja auch Fehler machen, dafür kann man kritisiert werden, das ist viel zu riskant. Das heißt, China bei internationaler Vermittlung schließt sich an, wenn etwas bereits besteht und bereits extrem große Erfolgschancen sind, aber es übernimmt keine führende Rolle. Und das ist der zweite Grund, weshalb ich da noch nie besonders große Hoffnungen hatte.
Mhm. Wenn wir gehört haben, die Strategie ist 2049 oder das Ziel ist, die Nummer eins zu sein, Herr Schulerich, ist das ein Punkt, der Ihnen Angst macht oder wo Sie sagen, das ist ganz gut für die Welt?
warten wir mal ab, ob das überhaupt passiert. Also wir haben einen Aspekt heute Abend noch nicht besprochen. Das sind die großen wirtschaftlichen Probleme, die China aktuell auch hat. Die Wachstumsraten sind eingebrochen, der Immobilienmarkt ist in einer tiefen Krise, die Banken sitzen auf vielen faulen Krediten. Und die Wirtschaftspolitik geht in eine Richtung, die nicht unbedingt marktfreundlich ist, nicht unbedingt innovationsfreundlich ist. Das heißt, wir werden mal abwarten mit den aktuellen Wachstumsraten, die wir für China sehen, ist das alles andere als ausgemacht, dass wir wirklich dahin kommen.
Wie hoch sind die jetzt?
Naja, wir reden jetzt noch über 4-5%, aber ob die Zahlen stimmen, ist noch eine andere Frage. Aber ich denke, langfristig werden wir da auf 2-3% gehen. Und China wird wie Japan damals auch eine ganze Weile brauchen, bis sie sich überhaupt mal von diesem Zusammenbruch am Immobilienmarkt erholt hat. Da gingen 20-25% der chinesischen Wirtschaftsleistung ging in diesen Bausektor, in den Immobiliensektor. Das ist eine Riesenlücke, die da zu füllen ist. Warten wir mal ab, wie die mit dem Problem überhaupt zurechtkommen.
Okay, schauen wir mal, ob es dann soweit kommt. Bis dahin werden wir noch sicher diverse Runden auch zu China haben. Vielen Dank, Frau Ohlberg, Herr Lee, Frau Besser und Herr Schulerick für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde. In dieser Woche bleiben Sie einfach bei uns. Hier im Programm geht es weiter, heute Journal und dann noch eine weitere Dokumentation zum Thema China. Bis dann. Tschüss.